herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Finance Forward Podcasts. Heute zu Gast Stefan Krautkrämer und Dirk Rudolph. Die beiden haben nach gemeinsamen Jahren bei Sofortüberweisung, zuletzt auch in Top-Manager-Positionen, Fintech Systems gegründet. Ein Datenvermittler, wie die beiden auch relativ, ja muss man sagen, demütig über ihr eigenes Business sprechen. Tatsächlich ist das Münchner Startup aber unter anderem vom französischen Ventec, VC Little Rock und einer der reichsten deutschen Familien, Familie Reimann, mit Millionen ausgestattet worden und verarbeiten aktuell Daten von über 100 Millionen Bankkonten. Mit einem 40-köpfigen Team arbeiten sie, wenn man so will, an einer digitalen Bankauskunft, um Händlern und Käufern gleichermaßen zu helfen, indem sie eben nicht eine Schufa nachbauen, denn die Schufa basiert auf historischen Daten, sondern eben auf aktuelle Daten zugreifen können. Im Podcast spreche ich mit den beiden über die Auswirkungen der PSD2-Richtlinie für die Fintech-Branche, Big Data und Machine Learning im Finanzsektor und über die vielleicht dann doch unbegründete Angst vor der GAFA-Bank. Viel Spaß! Ja, ich habe mich ja versucht, nicht nur versucht, ich habe mich schlau gelesen zu Fintech Systems und dachte, okay, wie bringe ich das jetzt auf den Nenner, was ihr da macht? Ihr berührt für mich mehrere Bereiche. Open Banking ist ein ganz wichtiges Thema, die digitale Bankauskunft. Ich habe ganz viel mit dem Thema E-Commerce zu tun und in dem Fall auch Instant Payments jetzt. Aber irgendwann kam ich auf die Idee dann zu sagen, die von Fintech Systems in München, das sind ja eher so neue Finanzmakler, wenn man so will. Die sitzen überall in den Schnittstellen, aber bevor ich jetzt mich weiter im Kopf und Kragen rede, vielleicht meinen eigenen Worten, was macht Fintech Systems genau?
Ja, Felix, das ist eigentlich sehr einfach. Der Name Fintech Systems sagt es ja schon. Also wir sind sozusagen die Systeme, die hinter den meisten Fintechs auch tatsächlich stecken. Das heißt, wir bieten die Technologie und verknüpfen Bankdaten mit letztlich praktisch einer User-Interaktion, sodass man nicht nur eine digitale Bankauskunft machen kann, Online-Payments abwickeln kann, sondern auch schlicht und ergreifend diese Daten analysieren kann mit Hilfe von neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz, ohne dabei aber ein Endkundenprodukt zu sein. Sondern wir stecken hinter den meisten oder vielen Banken und Fintechs als Lösungsanbieter.
Also wirklich klassisch B2B. Und das riecht ja schon nach White-Label-Lösung. Ne? Also ihr bietet quasi Lösungen an, die man dann gar nicht mehr als eure Lösung erkennt, sondern die quasi von anderen Unternehmen gebrandet eingesetzt werden, in einem eigenen Look zum Beispiel.
Ja, das ist richtig. Dahinter steckt eigentlich eine ganz klare Firmenphilosophie, dass wir als Fintech-Company ganz klar an den B2B-Markt glauben. Es gibt natürlich tolle Endkundenanwendungsfälle. Wir selber sind aber wirklich die Experten darin, Lösungen für Geschäftskunden zu bauen und beherrschen das Thema Endkunden und Marketing auch nicht so gut, als dass wir sagen würden, wir brauchen wieder eine neue Endkundenbank, einen neuen Endkundenkredit. Das überlassen wir dem Markt und den Experten dafür und bieten denen eine Plattform, dass die das tatsächlich dann auch bauen können.
Wenn ihr sagt, ihr seid Experten dafür, ihr habt ja schon beide eine relativ lange Historie im Bereich, sagen wir mal, Fintechs, vielleicht auch als es noch gar nicht Fintech hieß oder die ganze Branche Fintech hieß. Ihr beide kommt ja ursprünglich oder habt euch wahrscheinlich auch kennengelernt. Wenn nicht, dann müsst ihr das nochmal korrigieren für mich, aber das ist meine Vermutung, ja bei einem Unternehmen, was man auch kennt, Sofortüberweisung. Ne? Da war ja der Dirk, wenn ich mich nicht täusche, war CIO, wenn das richtig ist.
Ja.
Genau. Und Stefan, du hast dich um was nochmal genau gekümmert?
Ich war COO,
ja.
Und ich habe das ganze Thema produktseitig und operativ aufgebaut.
Ja.
Und wie Dirk und ich uns kennengelernt haben, man hört es vielleicht, ich bin aus Bayerisch Schwaben und ja. Ich wollte damals einfach, als ich zur Sofortüberweisung gekommen bin, den ersten Tag, habe ich festgestellt, oh toll, hier ist ja kein einziger Mitarbeiter, hier ist ja gar nichts. Also ich musste den DSL-Anschluss installieren und habe gesagt, wo ist denn das Team? Und dann hieß es, ja, das Team, das sind ja Studenten, die ja in Gießen wohnen und die bräuchten einen neuen Rechner. Und auf dem Weg mit dem Auto nach Dortmund wollte ich das Porto sparen und habe gesagt, ja, dann fahre ich halt bei denen mal vorbei und bringe den gerade mal am Sonntag an einem Rastplatz vorbei. Und dann habe ich den Dirk das erste Mal getroffen. Kannst du dich daran erinnern, Dirk?
Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil es eben am Wochenende war und einzig und allein für so einen Rechner musste ich eben früh aufstehen und da rausfahren. Aber in der Tat haben wir uns da dann das erste Mal getroffen, ja. Und seither eigentlich unsere Zeit sehr stark miteinander verbracht.
Also kann man sagen, die Idee zu Fintech Systems ist auf einem Rastplatz irgendwo in NRW entstanden. wenn man ein bisschen übertreiben wollte.
Nein, sicherlich nicht, aber viele Jahre später ist dann die Idee auch bei dem ein oder anderen konspirativen Treffen dann entstanden, wie man eben nach der Sofortzeit eben weitermachen könnte.
Was war denn der Entschluss? Also wie kamt ihr dazu dann weiter zu sagen, wir schließen das Kapitel hier bei einem Unternehmen, was ja zu der Zeit auch schon relativ gut aufgestellt war, was jetzt auch übernommen wurde von Klarna? Wie kam euer Entschluss zu sagen, wir machen was Eigenes? Und was war dann die Idee, dahinter Fintech Systems zu gründen?
Ich würde mal sagen, dass wir beide, Dirk und ich, eigentlich schon immer eher Unternehmer waren und eigentlich neuen Modellen und Risiken ja sehr aufgeschlossen waren, Neues zu wagen. Dirk, du hast ja auch schon mehrere Startups in der Vergangenheit gegründet. Möchtest du da vielleicht noch ein paar erwähnen, die man ja noch kennt aus Studienzeiten?
Nee, man kann sicherlich erwähnen, dass wir vor ganz, ganz vielen Jahren mal Referate.de gemacht haben und damit eben eine Plattform geschaffen haben, wo Schüler untereinander Dokumente austauschen konnten. Mhm. Aber ich glaube, mehr muss man dazu jetzt auch nicht erwähnen. Ich denke, was uns halt angetrieben hat, dann Fintech Systems zu machen, war sicherlich, dass wir ja letzten Endes 9 Jahre oder gute 9 Jahre bei der Sofort waren. Dort, wie Stefan schon sagte, vom DSL installieren, über viele Mitarbeiter, über Finanzierungsrunden, Aufbau von der Bank, bis hin eben zu einem recht respektablen Exit für deutsche Verhältnisse an Klarna, sämtliche Stufen eben dieser Unternehmensevolution mitgemacht haben und unheimlich viel gelernt haben. Und dass wir aber dann für uns auch gesehen haben, okay, jetzt ist sicherlich ein ganz schöner Spot, wo man eben auch rausgehen kann, wo man alles in die richtigen Bahnen gelenkt hat, alles ordentlich aufgestellt hat und dann was Neues wagen kann. Und ich denke, das ist sicherlich so der Weg, den wir dort gegangen sind.
Wenn ich euch jetzt beide so reden höre, das erinnert mich so ein bisschen an einen Podcast, den wir neulich auch nochmal gebracht hatten mit Tim Sievers hier von Deposit Solutions. Ich spüre da so eine gewisse, fast schon eine norddeutsche Zurückhaltung bei euch, auch wenn ihr im Süden sitzt, in München habt ihr euren Hauptsitz. Ihr seid ja schon relativ, also eigentlich ja extrem gut vernetzt in der Fintech und in der Bankenbranche, habt euch da über die Jahre ja auch gut etabliert, finde ich. Und ihr seid ja auch relativ gut gefundet. Habt, glaube ich, letztes Jahr eure Series A abgeschlossen, wenn ich mich nicht ganz täusche, beziehungsweise neues Kapital eingesammelt. Mögt ihr dazu mal was sagen, wie da der aktuelle Stand ist? Weil ihr da ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, euer neueres Produkt auch schon quasi mit angedacht war.
Im Endeffekt ist es, möchtest du was über unsere letzte Finanzierungsrunde wissen oder warum wir so wenig, ich sag mal so, die Vergangenheit immer wieder hochhalten und uns da als Grandfathers of Fintech-Gründungen da positionieren wollen? Das sind ja zwei unterschiedliche Fragen.
Ja, lasst uns ruhig mal mit der Vergangenheit anfangen. Gerne, ja.
Ich glaube, der Dirk und ich, wir sind beide so Typen, wir haben immer gesagt, wir wollen gute Dinge tun. Wenn wir wissen, dass es gut ist, wird es der Markt auch kaufen und machen. Wir müssen nicht dauernd darüber reden. Das ist zwar sehr negativ, weil man das dadurch, und das machen viele auf dem Markt sehr geschickt, gutes Marketing. Sie reden gern über sich, sie sprechen gern über sich. Und obwohl ich das ja sehr ungern mache, offen gesprochen, Felix, hat mich der Dirk ja dazu auch überredet, ach, red doch mal mit den Jungs, das ist ein neues Format und als einfach mal ein Austausch. Finance Forward, das gefällt ihm und deswegen, wir sollten da auch öfters tatsächlich ein bisschen so drüber reden, nach dem Motto, tue Gutes und spreche auch darüber. Ja. Und zu deinem zweiten Teil der Frage zu kommen, Finanzierungsrunde letztes Jahr, das war im Endeffekt, ich würde sagen, die Mischung zwischen der Series A und der Series B, wo wir wieder einen unserer alten bekannten Gesellschafter mit an Bord geholt haben, das Family Office der Familie Reimann. Mhm. Die Familie Reimann ist eine der reichsten Familien Deutschlands und wir kennen die oder das Family Office schon seit der Zeit von Sofort. Die haben damals in Sofort investiert, als keiner in Sofort investieren wollte. Und das spiegelt auch das so wider, was wir an Investoren mögen und wollen. Das sind Leute mit Handschlagcharakter, die verstehen auch, wenn man denen komplexe Sachen erklärt, wenn man Großes vorhat und schauen nicht nur auf den nächsten Finance Forecast, sondern sehen das große Bild dahinter. Und auch wenn es mal Probleme gibt, Abweichungen, haben die ein offenes Ohr dafür. Genauso auch unser zweiter Gesellschafter, unser Hauptgesellschafter Vente Capital, die schon länger mit dabei sind. Das ist ein französischer VC-Fonds, wo wir auch entschieden haben, dass wir uns nicht für die beste Bewertung entscheiden oder praktisch das beste Angebot, sondern für die besten Leute, die dahinter sind, weil damit kommen wir gut zurecht. Da müssen wir uns nicht verstellen, der Dirk und ich. Und ich glaube, das war bisher auch schon immer eine gute Geschäftspraxis, dass man auch wirklich nur Geschäfte macht mit Leuten, die man auch im Privaten sagen würde, mit denen könnte man sich auch, ich sag mal so, zusammensetzen auf ein Bier.
Wofür braucht ihr das Kapital? Also klar, für Wachstum und für neue geschäftlich, also für neue Produkte, für die Weiterentwicklung von bestehenden Produkten. Aber eben, weil man über euch auch relativ wenig liest draußen und hört, stelle ich jetzt auch erstmal so allgemeine Fragen, damit die Zuhörer euch auch so ein bisschen besser kennenlernen können. Wozu habt ihr das Kapital aufgesammelt? Also was sind die Pläne damit? Was wollt ihr machen?
Wir haben zwei verschiedene Dinge damit getan. Einerseits ist eine relativ teure Internationalisierung gestartet, mit Österreich, mit der Schweiz, haben die Märkte datentechnisch sehr sauber aufgearbeitet. Und das zweite ist das Thema der künstlichen Intelligenz. Mhm. Und das bedingt, das ist sehr, ich sag mal, innovativ in die Zukunft gedacht. Weil das, was wir als Geschäftsmodell bieten, ist ja eine Zulieferung eines Produktes, wo selbst dagegen eine Bank oder ein Fintech das nutzen muss und daraus ein zum Beispiel Endkundenprodukt.
Jetzt hört man dich gerade ein bisschen schlechter.
Ein Endkundenprodukt oder ein B2B-Produkt auszubauen. Und das sind extrem lange Sales Cycles. Das heißt, das, was wir heute bauen, wird in 1,5 Jahren oder vielleicht in 2 Jahren am Markt sein. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, wenn du ein Team mit 10 cleveren Datenanalyse, Mathematikern, Statistikern beschäftigen musst für 2 Jahre, das kostet natürlich erstmal, ich sag mal, Geld. Und das ist natürlich ein hohes Wagnis. Das ist was anderes, wie wenn man zum Beispiel ein Endkunden-Startup, also ein B2C-Startup hat, ein E-Commerce-Produkt bewirbt und sich einfach in Google AdWords investiert. Dann kann man relativ schnell den Return on Invest sehen, ob er funktioniert oder ob er nicht funktioniert. Ja. Und da wir uns aber in der Finanzindustrie bewegen und dafür auch einen, ich sag mal, langen und stabilen Atem brauchen, auch zum Beispiel wegen einer teuren Regulierung, ist es sehr sinnvoll, dass man das Thema der Finanzierung nicht als Sorgenkind mit sich herumträgt. Und daher die vernünftige Finanzierungssumme.
Ich habe ja auch, war zuletzt auf der Money 2020 unterwegs, habe auch mit vielen Startups und auch etablierteren Unternehmen gesprochen. Meine Frage zum Abschluss war dann immer, wenn Sie noch nicht in Deutschland tätig waren, steht das auf der Agenda? Und die meiste Zeit hieß es dann, ja, durchaus, ist spannend für uns, aber Regulierung ist schwierig und jeder Finanzmarkt funktioniert letzten Endes anders. Das ist auch das, was ich aus den letzten Gesprächen hier mit Kollegen mitgenommen habe, auch mit Kontakten aus der Branche, dass sie sagten, so verlockend natürlich auch die Möglichkeit ist, mit dem Fintech einfach zu skalieren und global ein Produkt auszurollen, so schwierig sind damit unter einzelne Finanzmärkte. Seht ihr das ähnlich? Ist das was euch auch begegnet, dass man sagt, die Technik, die Technologie an sich ist offen und die Schnittstellen sind letzten Endes auch da, aber trotzdem funktionieren die Märkte auch in Europa mitunter relativ anders?
Das könnte ich voll und ganz bestätigen. Man kann nicht wie im E-Commerce einfach einen Online-Shop übersetzen, mit lokalen Produkten auch spicken, über ein zentrales Logistikzentrum weltweit dann ausliefern und dann erstmal anfangen. Oder digitale Güter wie im Gaming, die man ohne Grenzen einfach, ich sag mal, theoretisch anbieten könnte. Nur beispielhaft gemeint. Die Banking-Welt unterscheidet sich einerseits im Payment. Bezahlt wird schon europaweit. Also wenn man jetzt auch mal denkt, es ist nichts Untypisches, dass man heute vielleicht eine Revolut-Kreditkarte oder Prepaid-Karte hat, dass man Cross-Border bezahlt, auch Produkte im Ausland bezieht, das funktioniert schon. Aber dass man zum Beispiel einen Bankkredit im Ausland aufnimmt oder ein österreichisches Girokonto hier in Deutschland hätte, das ist mir jetzt persönlich als Erfahrung neu. Und Banking wird schon sehr national nach wie vor gelebt. Und da ist alles, was irgendwie ist, zwar der rechtliche Rahmen ist europaweit sehr sauber definiert, aber die traditionell würde ich sagen, ist es schon noch ein sehr starker lokaler, nationaler Markt.
Ja.
Also wir merken das in unserer Internationalisierung. Wir können aus Deutschland heraus nicht einfach Österreich zum Beispiel mitmachen. Vermeintlich könnte man denken, die Sprache ist ja gleich.
Ja.
Aber es sind doch ganz nationale Eigenheiten und die muss man entsprechend kennen und auch bedienen.
Okay, hat das was auch damit zu tun, wenn ihr, also wir haben ja im Vorfeld auch ein bisschen gesprochen darüber, was sind Themen, die euch bewegen, was sind Themen, die bei uns wichtig sind. Wir kamen auch auf PSD2 zu sprechen, also die neue Richtlinie, die ja eigentlich auch, sagen wir mal, die Zusammenarbeit, ihr seht jetzt nicht meine Anführungsstriche, die ich in die Luft male, die Zusammenarbeit zwischen Fintechs und Banken, nicht vereinfachen soll, aber zumindest einen vernünftigen Rahmen geben soll. Spielt das auch mit rein beim Thema Internationalisierung, dass das dadurch einfacher wird oder ändert sich dadurch nichts und ist da einfach auch, ehrlich gesagt, viel Lobbyarbeit vonnöten, um einfach sein Produkt dann auch in mehreren Ländern ausrollen zu können?
Felix, die PSD2 ist ja witzigerweise, ich nenne sie ja immer eigentlich die Lex Sofortüberweisung. Mhm. Sie ist ja entstanden, um die Sofortüberweisung, die wir gebaut haben, in einem internationalen Rahmen rechtlich zu fassen. Und das Ergebnis war ja, der PSD2, dass Bankschnittstellen ja für Drittanbieter geöffnet werden sollen, sodass man diese Services, die durch ein Online-Banking, entweder durch Überweisungen oder durch die Datenanalyse ermöglicht werden, dass man die in einen rechtlichen Rahmen fasst. Es ist aber jetzt nicht das Ziel gewesen, der PSD2 hier einen internationalen Wettbewerb zu schaffen, ähnlich wie man das vielleicht bei der Deregulierung der Telekommunikationsmärkte vermuten würde, wo man sagt, toll, ich kann jetzt auch im Ausland billig telefonieren. Und daher würde ich sagen, die PSD2 ist das ermöglicht, dass man überhaupt rechtssicher jetzt im Ausland überhaupt Geschäftsmodelle oder auch in Deutschland bauen kann. Es ermöglicht jetzt aber nicht trivialerweise sofort international zu gehen.
Ja.
Meine Meinung dazu.
Ja, ich denke, es erleichtert natürlich dann in Zukunft einiges, dass man die technische Anbindung der Banken natürlich viel standardisierter machen kann. Aber es löst jetzt natürlich noch nicht das Problem, dass vielleicht in dem Land selbst natürlich die Eigenheiten der Nutzer unterschiedlich sind und dass man das anders da adressieren muss, genauso eben auch die B2B-Partner eben anders da adressieren muss und an anderen Stellen eben ansprechen muss, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist, wo das ganze Thema Kontoblick, das ganze Thema Online-Banking-Überweisungen, das ist ja schon hier eher fast eine Commodity gewesen,
ja,
oder geworden, was eben im Ausland noch nicht so der Fall ist.
Kann man trotzdem sagen, dass PSD2 euer, ja, nicht euer Geschäft an sich, aber das, was ihr vorhabt, was ihr auch umsetzen wollt mit euren Tools, mit euren Lösungen, erst so richtig möglich gemacht hat. Also zumindest einen vernünftigen rechtlichen Rahmen geschaffen hat.
Das kann man so genau unterstreichen. Die PSD2 ja ermöglicht eine Rechtssicherheit, die bisher immer verhindert hat, dass andere Marktteilnehmer überhaupt diese Daten genommen haben.
Ja.
Weil in Deutschland, wir haben wahrscheinlich jetzt das 20-jährige Jubiläum von HBCI, falls das noch jemand kennt. Das heißt sozusagen dem Home Banking Computing Interface, wo es schon vor 20 Jahren möglich war, kurz nach dem Beginn des Internets ja auf Bankkonten über Schnittstellen zuzugreifen.
Ja.
Und obwohl das seit 20 Jahren am Markt ist, technologisch hat das, obwohl das, ich sag mal, jetzt, man könnte ja meinen, die PSD2 ermöglicht durch Schnittstellen die neuen Geschäftsmodelle, hat deswegen, ist da nichts passiert. Also es war die Regulation, die überhaupt die Awareness dafür geschaffen hat, dass es überhaupt zulässig ist und dass man es machen kann und auch darf.
Jetzt ist
das eigentlich die Innovation,
ja,
der PSD2.
Und mein Gefühl ist jetzt, dass abgesehen von, ja, etablierten Playern, die es schon seit geraumer Zeit gibt, immer mehr neue Dienste an den Markt kommen. Das letzte, was ich las, war Trustly, kannte ich vorher nicht. Wir haben Giropay, Billpay, PayPal ist natürlich in aller Munde als der große Anbieter aus den USA, der jetzt zuletzt iZettle geschluckt hat. Jetzt bietet ihr noch eure Eigenlösung an, eure White-Label-Lösung. Mein Gefühl ist von außen, wenn also aus Konsumentensicht, denke ich mir so, ist das nicht fast schon zu viel und für wen soll ich mich da letzten Endes entscheiden? Und das ist die erste Frage, aber fangen wir vielleicht erst mal damit an. Aber die zweite Frage wäre, wie kriegt ihr es denn überhaupt hin, als ein Anbieter quasi mit einem Händler in Kontakt zu treten, um ihm zu sagen, Wir sind aber vielleicht die bessere Lösung als ein PayPal oder eine Sofortüberweisung.
Ich würde damit als meine Grundthese aufstellen, Felix. Und zwar meine Erfahrung ist mit Endkunden bei dem ganzen Thema mit Finanzen, dass Endkunden eine Zahlart ja nicht als ein Produkt wahrnehmen, sondern für die ist Bezahlen ein Prozess.
Richtig.
Und ein Endkunde wird sich im Zweifel für den einfachsten, billigsten oder schnellsten Prozess entscheiden, der für ihn irgendeinen Vorteil hat. Oder anders gesprochen, kein Kunde kauft ein Produkt, weil er sagt, oh, da kann ich jetzt mit Kreditkarte bezahlen und deswegen kaufe ich mir jetzt das Kleid. Nee, ist umgekehrt. Ich kaufe mir erst das Kleid und dann überlege ich, welche Zahlart passt da am besten zu mir.
Ja.
Und da es ein Prozess ist, muss halt dieser Prozess optimal an die jeweiligen Bedürfnisse des Endkunden und auch Händler angepasst werden. Und diese optimale Anpassung eines Prozesses, da finden wir uns genau wieder.
Ja.
Wenn wir genau sagen, aha, hier habe ich jetzt, und nehmen wir doch mal einige Beispiele von auch, ich sag mal, Kunden von uns, wie vielleicht Abrakpay oder so, wo es darum geht, ein Auto zu bezahlen. Oder von Peer-to-Peer-Payment-Apps, wo es einfach darum geht, dass man von A nach B einfach eine Überweisung machen kann, vielleicht jetzt mit Tiki und MoneyU, wo es einfach nicht darum geht, ah ja, ich will jetzt unbedingt ein Produkt bezahlen, sondern einfach der Prozess der Transaktion als solche, den können wir natürlich perfekt machen. Und wenn wir einen Händler haben, der ein spezielles Bedürfnis hat für eine Bezahlung, das nicht Schema F ist, dann sind wir natürlich die Experten, die das natürlich dann anbieten können. Ich mache mal ein paar Stichworte, Mobile, Point of Sale, das Ganze abzusichern, das datenanalytisch natürlich nochmal aufzuwerten. Aber an sich ist der ganze Payment-Markt, da wird nicht sehr viel Neues eigentlich erfunden. Es ist nur eine Wiederholung und neuer Aufguss von bestehenden und eigentlich etablierten Systemen neu angeordnet.
Die aber quasi dann angepasst an neue, letzten Endes an neue Endgeräte, wenn man so will, ne? Also nicht mehr das Portemonnaie an sich, sondern die Wallet, meine digitale Geldbörse, das Smartphone, ja?
Ja, das ist richtig.
Was ich mich jetzt noch frage, also du hast ja schon ein bisschen jetzt angerissen, was ihr dann so macht. Auch, dass ihr sagt, das klingt, da höre ich wieder so ein bisschen Demut raus. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Wobei ich ja schon finde, wenn ich mir anschaue, was ihr so auf eurer Seite anbietet, ist da ja schon durchaus die eine oder andere Neuerung dabei. Was ich mich frage ist, mag man da nicht manchmal an Deutschland verzweifeln, also an Bezahldeutschland? Ich habe mir die letzten Zahlen mal angeschaut, wonach im E-Commerce immer noch die Rechnung, ich hätte es nicht geglaubt, aber ich habe schon lange nicht mehr mit Rechnung selbst bezahlt, die Rechnung immer noch den meisten Umsatz ausmacht, 28% aller Käufe, danach kommt die gute alte Lastschrift, dann kommen halt andere Dienstleister, unter anderem PayPal mit 20%, danach die Kreditkarten mit 11%. Ist das letzten Endes ein schlechtes Zeichen für euch oder ein ganz gutes Zeichen? Also liegt es daran, dass die Branche einfach immer noch nicht die Expertise hat, diese vernünftigen Bezahlmethoden zu implementieren, oder will der Deutsche das an sich immer noch nicht, der ja auch immer noch gerne mit Bargeld bezahlt?
Die Kauf auf Rechnung ist ja eigentlich ein, wenn du willst, ein kurzfristiger Kredit. Ich bekomme die Ware und bezahle sie erst später. Und das ist auch das, was wir sagen, ja genau, es muss ja eigentlich umgekehrt sein. Als erstes muss der Kunde ja ein Produkt ja wollen und dann muss man bewerten können, wann und ob er es bezahlen kann. Und das ist unser Geschäftsmodell, wo wir ja entwickeln für die Spezial- oder für, ich sag mal, alle Branchen, wo es darum geht, kann ich einem Kunden vertrauen? Kann ich ihm zum Beispiel eine Ware versenden, Geld verleihen, einen Mietwagen geben, eine Wohnung vermieten, einen Car2Go oder DriveNow zu geben, einen Handyvertrag geben? Also überall, wenn ich als Anbieter am Markt einem Endkunden vertrauen muss oder will und es mit traditionellen Mitteln nicht hinbekomme, dann brauchst du ja unsere Technologie, die ja bewerten kann, aha, Kunde, bist du denn eigentlich gut genug um oder kannst du es denn überhaupt leisten? Ist es denn dir sinnvoll, dass du dir das neueste iPhone dann kaufen kannst? Und deswegen spricht eigentlich das, was du sagst, die Statistik eigentlich genau in dem Trend, den wir ja auch sehen. Es gibt aber auch einfache Grenzen. Wenn du zum Beispiel digitale Güter, die du einfach verschickst an eine E-Mail-Adresse, wenn du die versuchst abzusichern, da ist der Betrug so gigantisch, weil du kannst ihn ja gar nicht terminieren, weil du verschickst es ja nicht und kannst ja nicht nachweisen, die Person, die es vermeintlich gekauft hat, hat es auch bezahlt. Ja. Und für diese ganzen Zahlmethoden braucht man dann auch trotzdem noch, und das kann man natürlich miteinander kombinieren, ein, ich sag mal, ein ganz verbindliches Statement, zum Beispiel eine Anzahlung für eine Reise oder eine Anzahlung für ein Sofa. Und da ist eben das Risiko so hoch, sodass man hier traditionelle Zahlverfahren benötigt, eben auch noch die schon lange totgesagte Überweisung. Und deswegen sehen wir uns im ganzen Spektrum immer als gewissen Teilnehmer, der immer einen Schlüsselbaustein bietet, damit diese Zahlverfahren für die jeweilige Marktproblemlage gelöst werden könnten.
Aber dann lass uns mal ruhig konkret werden. Ich weiß ja, was ihr macht, aber und du hast es gerade auch schon hier und da mal angerissen. Letzten Endes bietet ihr ja unter anderem die Möglichkeit für einen Händler zu sehen, der Käufer, der Kaufinteressierte, der etwas bei mir bestellt hat, ist der entsprechend zahlungskräftig, beziehungsweise habe ich auch die Möglichkeit oder kann ich dann die Ware direkt rausschicken oder nicht? Also letzten Endes beschleunigt ihr dadurch ja auch den E-Commerce, wenn man so will, weil ansonsten bei einer normalen Überweisung muss ich ja als Händler im schlimmsten Fall, ich glaube, die schlimmste Zeit ist, glaube ich, das Osterwochenende, hat man mir mal gesagt, dass wenn ich dann am Donnerstag das Geld überweise, ist es wahrscheinlich dann erst am Dienstag auf dem Konto des Händlers. Also so lange kann es mitunter dauern, bis Geld quasi vom Sender zum Empfänger gekommen ist. Das beschleunigt ihr ja, aber was genau bietet ihr jetzt an für den E-Commerce? Sozusagen eine digitale Bankauskunft, oder? Also ihr bietet ja den Zugang zum, nicht Zugang, das müsst ihr vielleicht noch besser sagen, aber die gefilterten Informationen aus dem Konto eines Nutzers, kann man das so sagen?
Man kann das so sagen, Felix. Und die Informationen aus dem Konto, die löst ja unterschiedliche Probleme. Für den E-Commerce-Händler ist es wichtig, hat der Kunde bezahlt und kann ich die Ware gleich versenden. Für den Kunden, der vielleicht ein Abo anbietet, der möchte wissen, kann der Kunde mir in 14 Tagen vielleicht die Abo-Rate bezahlen oder den Telekommunikationsanbieter, der wissen möchte, könnte mehr der überhaupt das iPhone mit einer Grundgebühr von 70 Euro im Monat zu jedem 10. im Monat bezahlen, dass ich dann eine Lastschrift davon ziehen kann.
Ja.
Das heißt, in dem Fall können wir Voraussagen machen, was wird passieren. Wir können bewerten, kann ein Kunde zum Beispiel bei einem Mietwagen, könnte der auch den Selbstbehalt im Schadensfall ja auch bezahlen, so ab Pfand bei neuen Mietern, die ein Vermieter potenziell vielleicht einladen würde, kann man vorneweg bewerten, könnten die sich überhaupt die Kaltmiete leisten ist die Wohnung eigentlich dafür auch geeignet. Wir sehen das auch als einen gewissen Schutz vor Überschuldung an, dass Kunden nicht einfach sich Dinge kaufen, die völlig unrealistisch sind, dass sie zurückbezahlt werden. Deswegen ist einer unserer Hauptanwendungsfälle ja das Thema Kleinkredite bei Banken. Mhm. Sagen würden, naja, also ein Kredit für 3.000 Euro, lieber Kunde, möchtest du den schnell haben? Für mancher einer ist 3.000 Euro nicht viel Geld, für andere Leute ist 3.000 Euro ein richtiges Problem, das die nicht gelöst kriegen. Und das zu unterscheiden, das können wir mit unserer Technologie, indem wir zum Beispiel der Bank, die am Endkunden sagt, du möchtest einen 3.000 Euro Kredit haben, ein Tool an die Hand geben, wo der Endkunde sich über seine Kontonummer und PIN in das Online-Banking einloggt. Wir im Hintergrund prüfen die Umsätze, erstellen sozusagen machen eine Analyse seiner Kreditfähigkeit, kategorisieren das ausführlich, tun Einnahmen, Ausgaben gegenüberstellen, haben ein Regelwerk für Datenanalyse, wo wir ungefähr 10.000 Regeln dagegen haben. Ist es jetzt eine Einnahme? Ist es von einem Arbeitgeber? Ist es regelmäßig? Oder überweist er sich das gar selbst hin und her, um das klar zu unterscheiden? Und
sozusagen so dagegen eine eigene Art von Schufa, wenn man so will? Oder?
Eine Schufa baut auf historischen Daten aus. Das ist die Vergangenheit. Okay. Aber du möchtest doch eigentlich wissen, kannst du das denn jetzt?
Ja.
Weil gerade in der mobilen Gesellschaft, Leute wechseln doch ihren Wohnort sehr häufig. Ich selber habe einen furchtbaren Schufa-Score, weil ich sehr viele Online-Banking-Konten habe. Ich kriege nicht mal mehr eine Kreditkarte. Jetzt ohne Witz. Und das war ja auch damals die Geschäftsidee für die Fintech Systems. Wenn du möchtest, kann ich es dir schnell mal erzählen, wie man eigentlich da drauf kam. Ich habe ja, ich glaube, ich telefoniere ja mit Dirk häufiger als wie mit meiner eigenen Frau. Und ich sag Dirk damals, wo die Sofortüberweisung wir im Verkaufsprozess waren, ach, weißt du, Dirk, eigentlich wird es mir zu politisch und zu groß. Und naja, also suche ich schon neue Probleme am Markt, die wir lösen könnten. Aber weißt du, was mir heute passiert ist? Ich fahre ja wahnsinnig gern mit Bahn und möchte eine Deutsche Bahn-Kreditkarte. Aber die haben mich abgelehnt. Und auf Nachfrage haben sie gesagt, naja, ich sei halt nicht kreditwürdig. Mhm. Ich krieg nicht mal so eine Kreditkarte von der Deutschen Bahn. Dahinter stand die Commerzbank, das war die abwickelnde Bank. Und weil ich insistiert habe, ich möchte aber gern diese Bahnbonuspunkte sammeln mit meinen Umsätzen, haben die gesagt, ja, es gibt noch so einen manuellen Weg. Also ich müsste nur meine Kontoauszüge der letzten 6 Monate ihnen da einsenden und noch zusammenfassen meine Einnahmen und Ausgaben und so ein Haushaltsbuch erstellen und dann könnte ich eine Kreditkarte bekommen, die man normalerweise immer hinterhergeschmissen bekommt. Ja. Und ich habe dann einfach eine schnelle Recherche gemacht, bin auf die üblichen Marktplätze und habe geguckt, nein, ich habe ja selbst noch nie so einen Konsumentenkredit abgeschlossen. Aber muss man denn das überall machen? Und tatsächlich, siehe da, man braucht überall Gehaltsnachweise, muss die Umsätze der letzten Monate einsenden. Und das ist ein furchtbarer manueller Prozess. Dann habe ich gesagt zum Dirk damals, du, das ist genauso wie die Händler, die immer gucken, ob die Vorkasse beim Kunden jetzt schon eingegangen ist und der Kunde einen Screenshot schickt, ja, er hat schon überwiesen, ob er die Ware nicht versenden kann. Also dieses gleiche Problem, das der E-Commerce vor 10 Jahren hatte, das scheint heute die Banken immer noch zu haben. Da müssen wir doch was tun. Und so haben wir gesagt, na gut, dann wir brauchen nicht nochmal einen neuen Kreditpartner, der neuen Endkundenkredit Fancy Mobile vergibt, das können wir auch gar nicht, aber wir haben aber Dutzende von Banken, die offensichtlich ein Problem haben, diesem neuen Markt gerecht zu werden. Und so war die Idee geboren, dann bauen wir die Fintech-Systeme eben für die Banken, damit die in Zukunft ohne Papierkram echt digital sofort eine Entscheidung machen können, ist der Kunde kreditwürdig oder nicht.
Und jetzt habt ihr laut aktuellem Stand mehr als 5000 Banken im Portfolio und ich lese hier 100 Millionen Bankkonten. Also die Idee, dass man, dass ihr jetzt quasi händisch mit einer Herrschaft von Mitarbeitern Kontoauszüge sortiert, die kann man sich gleich abschmieren. Das macht ihr wahrscheinlich dann, wie erwähnt, automatisiert. Du hast es eben mal kurz angerissen, Machine Learning ist auch ein Thema. Also Algorithmen, die wahrscheinlich in so eine Datenbank dann strukturieren. Das ist das, was ihr dann im Hintergrund quasi anbietet. Und auf dieser Basis baut ihr dann die Produkte, wenn man so will.
Genau, letzten Endes in der untersten Ebene haben wir eben den Zugang zu diesen 5000 Banken, wo wir eben mit Zustimmung des Endkunden oder des Kreditnehmers in dem Fall den Zugang erhalten und die Freigabe der Daten erhalten, um dann eben in den nächsten Ebenen der sagen wir, Produktarchitektur dann über eine Kategorisierung dieser Daten, die eben auch teilweise durch Machine Learning erfolgt, hin zu einer Analyse und Bereitstellung von KPIs für die Banken oder für die Scorecards der Banken dann eben kommen. Das ist so von der Architektur her genau die Herangehensweise.
Jetzt seid ihr gut gefundet, so solide aufgestellt. Ich denke mal, eine nächste Seeding-Runde, nächstes Funding steht auch an. Was sind eure Pläne aktuell? Ihr seid, wenn ich mir das so anschaue, seid ihr sehr gut aufgestellt, habt große Partner an Bord. Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Internationalisierung ist ein Thema, aber was steht sonst noch an?
Ja, also nachdem wir jetzt, wie Stefan vorhin schon erwähnt hatte, in die nächsten Länder expandieren werden, ist für uns auf jeden Fall in der Herangehensweise der Weg klar gezeichnet, dass wir sehr viel stärker in das Thema Datenanalyse und Datenvorhersage reingehen werden, also weg von diesem reinen Thema, dass wir ja faktisch eine Banking-API sind, Kundeninformationsdienst sind und werden dort eben ja auch mit den neuen Mitarbeitern, die wir über das letzte Jahr angestellt haben, eben dort eine sehr stärkere Ausprägung in die Richtung hineintreiben.
Wie seid ihr denn gerade aufgestellt, was das Team angeht? Also sitzen da viele Entwickler, Mathematiker, also wie groß ist euer Team aktuell und was sind da so eure Pläne?
Also wir sind heute knapp 40 Mitarbeiter. Das Ganze teilt sich sehr stark auf in IT und ich sag mal Rest. Ja? Also es sind ungefähr 20 ITler mit an Bord. Wie Stefan schon vorhin sagte, knapp 10 Leute im Bereich Datenanalyse und Datenaufbereitung und darüber hinaus eben Vertrieb, so strukturiert sich im Moment unsere Firma von den Mitarbeitern her.
Wobei, Felix, man muss sagen, dass wir ja nichts an manuellen Kräften hier haben. Das heißt, es gibt da kein Datenanalyse-Team, das praktisch sozusagen Kreditanträge verpackt und die dann der Bank sendet, ja. Sondern das sind alles Mathematiker, die an dem ganzen Thema Datenanalyse arbeiten, wo es nur darum geht, das Thema Machine Learning da voranzutreiben. Und da werden wir auch bis zum also ungefähr Ende des Jahres auch das erste Live-Tool haben, das tatsächlich selbstlernend sich da immer weiter optimiert.
Okay, also.
Also praktisch, wir sind eine reine Technologie-Company. Das heißt, fast 40 Köpfe, die ausschließlich an Technologie und neuen Prozessen und Ähnlichem arbeiten. Und das macht richtig Spaß, wenn man mit lauter Profis zusammenarbeitet. Und auch, ich sag mal so, und das bringt das gute Funding mit sich, da auch richtig sich auch Profis auch am Markt kaufen kann, weil die Themen sind zu mächtig und zu gut, als dass man die mit Trial and Error einfach mal gucken kann, ob es funktioniert. Man muss es schon richtig, also ich sag mal, vernünftig angehen.
Ihr seid ja als Dienstleister, baut ihr oder bildet ihr quasi diese Infrastruktur für die neue Finanzwelt mit. Ja, also ihr, wenn ihr sagen, ihr seid... ihr baut die Autobahn, wenn man so will. Also Schnittstellen, vielleicht Brücken, aber letzten Endes auch die Autobahn, die Highways. Seid ja auch an den Themen dran, an den wichtigen Themen, sowas wie Big Data oder Machine Learning. Das ist oft ja, wenn man ehrlich sein will, ist es ja Bullshit-Bingo oder Buzzword-Bingo. Bei euch habe ich das Gefühl, dass ihr da das auch wirklich umsetzt, was ihr da macht. Und bei so einer derart großen Datenmenge, so großen Datensätzen, wird es ja auch gar nicht anders funktionieren. Big Data, Machine Learning sind so zwei große Themen. Was würdet ihr sagen? Was beschäftigt so die neue Finanzbranche in den nächsten Jahren? Was seht ihr da auf euch, aber auch auf die gesamte Branche zukommen?
Ich zerteile mir gerade mal die Frage im Kopf. Es gibt so viele Antworten. Das eine ist, ob das, was wir tun, glaubhaft ist, beantworte ich auch gern damit umgekehrt. Je mehr man in den Medien von einem Startup liest, auch gerade jetzt in Bezug mit B2C-Geschäftsmodellen, und je höher das gehypt ist, desto leider ist es in der Vergangenheit ja so gewesen, desto unerfolgreicher waren sie dann ja letztendlich. Und ich glaube auch, dass da die Gründer manchmal dem eigenen Medieninteresse an sich und ihrer Person und ihrer Firma erliegen und irgendwann glaubt die es dann selbst, was die als Idee dann haben. Und wir gehen da eher andersrum vor. Wir backen kleine Brötchen. Wir machen das mit den Kunden zusammen. Wir tun nicht eine große Vision auf PowerPoints malen und verkaufen die erstmal Investoren und gucken nachher, wie wir es dann machen. Tun das dann mit tollen Buzzwords wie Social Media, Analyse von Nutzerdaten irgendwo im Netz oder wegen mir der Wettervorhersage kombinieren, sondern das ist im Endeffekt ja ganz, ganz klassisches Bankgeschäft, wo man schon das hat man kritisch schon immer bewertet. Man hat schon immer geguckt, kann sich die Person das leisten? Ist der Arbeitgeber denn zuverlässig dahinter? Ja. Und deswegen würde ich sagen, das ist schon ein bisschen klassisches Brot- und Buttergeschäft, halt nur eben neu, digital neu gedacht und mit immer ein bisschen Mut zur Lücke. Muss nicht alles funktionieren. Das passt. Und wo geht's denn hin? Du, in die Zukunft zu orakeln ist verdammt schwierig. Ich habe vorher gesagt, vor 20 Jahren gab es schon HBCI. Man könnte ja, also vor 20 Jahren hätte man schon sagen können, hätte man das, was wir heute machen, schon machen können, theoretisch, technologisch. Wenn wir angucken, es wurde orakelt, oh, zum Beispiel Payment, das wird revolutioniert durch PayDirect. Die fegen auch PayPal weg. Ich sehe es jetzt noch nicht so kommen. Ja. Ich zweifle auch, dass das kommt. Deswegen ist in die Zukunft orakeln, wo geht das Banking hin? Das kann ich auch mit Buzzwords natürlich schmücken und sagen, ja klar, das wird mobile künstliche Intelligenz werden und das Banking geht an den Point of Sale und dort wird der Endkunde Bankprodukte vorfinden. Da hat er vorher noch gar nicht dran gedacht, dass er die in dem Moment braucht.
Das klingt doch wunderbar.
Ich würde mal sagen, ich selber sage, wenn das die Zukunft ist, bieten wir heute schon die Technologie dafür, dass sie ermöglicht wird. Aber ob das die Zukunft tatsächlich dann auch so kommen wird, da richten wir uns an den Nutzer und an den Markt und auch ein bisschen nach der Regulation. Aber an uns soll es nicht scheitern, dass solche Zukunftsvisionen durchaus Realität werden können.
Habt ihr trotzdem Angst? Es ist ja immer wieder ein Riesenthema. Habt ihr Angst vor der GAFA? Also habt ihr Angst davor, dass Google, Apple Pay, also Apple stellt ja heute stellt ja morgen seine neuen Produkte vor. Das heißt, Apple Pay kommt dann endlich nach 1000 Jahren auch mal nach Deutschland. Sagt ihr, das ist eher gut für den Markt, weil dann Payment noch mehr Traktion bekommt? oder macht man sich da so ein bisschen Sorgen, dass die Leute dann nachher, der Endnutzer und damit ja letzten Endes auch der Händler mitentscheidet, okay, dann wählen wir halt die Lösung aus dem Silicon Valley und nicht aus dem schönen München.
Auch um es da nochmal, wir selber verstehen uns ja nicht als Zahlverfahren oder als Zahl-Enabler. Das ist eine Technologie, die wir auch können. Wir sind Datenvermittler und auch letztlich geht es ja darum, wenn ich auch eine Kreditkarte auch beantrage, die ich ja letztlich ja auch hinter Apple Pay ja tatsächlich auch vielleicht hinterlege, dann muss ich ja die vielleicht trotzdem ja irgendwie nachweisen, kann ich mir denn das überhaupt auch leisten? Und solange Gehälter auch noch auf klassische Girokonten überwiesen werden und nicht wieder entweder als materielle Dinge ausgegeben werden, wie Kohlköpfe und vielleicht Brote, solange das nicht der Fall ist, wird man auch immer das Thema Daten und wie verbringt man und vermischt oder bringt Datenpools zueinander. Und das sind wir ganz agnostisch, ob die Daten jetzt aus Bankportalen kommen oder ob wir die über andere Schnittstellen ähnlich in Zukunft mal vielleicht beziehen können, ist uns nur recht. Wir sehen alle Neuerungen und Verbesserungen, gerade in dem Thema neue Innovationen, die nach vorne bringen, immer als eine Chance an, wo man sagen muss, cool, was kann man denn daraus machen? Weniger als eine Gefahr, wo man sagt, ah, oh, da wird der Markt kleiner. Der Markt ist noch gigantisch groß. Und in dem ganzen Banking-, Finanz-, Payment-Thema, da haben wir noch lange nicht das Ende gesehen. Das wird eher jetzt beginnen mit einer breiten Infrastruktur, rechtlichem Rahmenwerk. Jeder hat mobile Endgeräte. Die Nutzer vertrauen mehr den digitalen Technologien. Und ich bin eher der Meinung, man sollte sich da nicht versuchen, das zu kopieren wie die Banken und Angst zu haben, sondern auch zu sagen, jawohl, wir sind als deutscher Markt gut 100 Millionen deutschsprachigen Nutzern einer der attraktivsten Märkte überhaupt in Europa von der Reichweite. Und muss man selbstbewusster aus Deutschland heraus sagen, jawohl, was hier funktioniert, das hat auch so eine gewisse Größe. Damit kann man auch nur in diesem deutschsprachigen Markt auch tatsächlich überleben. Und ich sehe da der ganzen Zukunft äußerst positiv gegenüber und freue mich da immer über Impulse, egal ob sie von den klassischen großen Apple und Google kommen oder von der klassischen Bankenindustrie, neue Impulse schaffen, neue Möglichkeiten. Und da sind Dirk und ich diejenigen Jungs, die da immer eine gute Lösung schaffen, die miteinander zu verbinden.
Ich kann mir fast ein besseres Schlusswort nicht vorstellen. Weil wir sind jetzt schon, ich habe es euch prognostiziert, bei ein bisschen über 40 Minuten. Das waren relativ kurzweilige 40 Minuten, wie ich finde. Und ich danke euch schon mal für diesen Einblick in die Arbeit eines Dienstleisters, was erstmal relativ bieder klingt, aber wenn man dann mit euch spricht, ja, muss man ja ganz klar sagen, dann doch sehr, sehr spannend ist, weil ihr letzten Endes genau an den Schnittstellen sitzt, wo ja gerade viel Innovation betrieben wird. Und ich vermute mal auch, solange die Banken weiterhin 30 oder noch mehr konkurrierende IT-Systeme allein in einem Haus haben, dürfte es für euch in Zukunft auch nicht allzu schlecht aussehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für die nächste Zeit, die nächsten Monate und die nächsten Jahre und bedanke mich schon mal an dieser Stelle für das nette Gespräch.
Felix, war ganz großartig.
Danke.
Bis dann.
Bis bald.
Tschüss. Ciao. Grüße nach Hamburg. Ciao.